glaube, da hat es auf Frankfurter Buchmesse so einen großen Auftritt um das Buch, um das LAC-Buch herum planen, wie es nur selten der Fall war für ein Buch. Der Grund ist natürlich ganz einfach im Thema gelegen. Das ist ein ganz ungewöhnliches Thema. Und wie es eben häufiger bei unseren Büchern in letzter Zeit passiert ist, entwickeln sich diese Bücher Kraft ihrer Themen zu veritablen Marketinginstrumenten. Ich glaube sowieso, dass ein Paradigmenwechsel im Buchgeschäft stattgefunden hat, überhaupt über diesen Büchern, die über Bilder und gescheite Texte versuchen, die Leute intensiver oder emotional intensiver zu informieren, als wir es reine Textprodukte können. Weil das Bild natürlich einen ganz einen gewaltigen Beitrag leistet. Vor allen Dingen dann, wenn es gute Bilder ist. Es ist ja so, dass, wie soll ich sagen, genau in dem Augenblick, wo wie im Biedermeier, wo jeder gemalt hat, jeder fotografiert, klingt ein bisschen ketzerisch, aber ich fürchte, als Verallgemeinerung kann man es sogar so sagen, die Beliebigkeit zum Stilmittel geworden ist. Jeder macht gute Bilder, was ein kompletter Unsinn ist. Und die Leute verfügen einfach nicht über das ästhetische Vermögen. Sieht man ja in allen anderen Lebensäußerungen auch. Nehmen Sie sich das öffentliche Design her. Schauen Sie sich einmal an, wie die Leute angezogen sind. Na, also wir machen um diesen LHC herum schon einen ziemlichen Auftritt und glauben eben, dass Bücher was können, was ein bisschen verludert ist. Vielleicht sagen wir so. Diese Textbildbände oder überhaupt diese Information der Menschen über das Bild war ja am Beginn oder in der Mitte des 20. Jahrhunderts, nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz ein massives Bildungstool. Die Welt wurde ja über Magazine und über die Bilder darin erschlossen. Es kam dann sicher auch das Fernsehen dann dazu, weil es Serien geht, die darf nicht sterben und Universum und was es da alles so gibt. Aber ich habe eine ganz große Lanze für das Bild zu brechen, für diesen Stil. Das mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass wir uns alle, zumindest die damals schon auf der Welt waren, uns an die Bilder des Vietnamkrieges leidenschaftlich erinnern. Die kann man sofort aufrufen, die Bilder. Die Erschießung des Vietcong von Mary Adams oder das Nahbeim-Kind, das da vorne von mir gut. Sieht jeder vor sich, wenn man es nur anspricht, im ganz vagen Sinn. Diese Ereignisse wurden fast alle gleichzeitig gefilmt und das Footage quasi kann ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich da nicht ein unglaubliches Sakrileg begehe, aber natürlich ist das was ganz Tolles, was dort passiert. Erstens einmal die Tatsache an sich dessen, was dort passiert, ist natürlich, das können wir jetzt voraussetzen, dass es andernorts transportiert wird. Aber jetzt aus einer Außensicht und vielleicht auch aus der Außensicht eines Kommunikators, eines Verlegers und Fotografen, ist dort schon sowas im Gange, wie dass da Menschheitsträume verwirklicht werden. Also das Zurückblicken in eine Zeit, also Zeitreise. Eine Zurückblick in eine Zeit, die es natürlich nicht mehr gibt, nämlich ein Pikosekunden nach dem Urknall. Und um die Welt zu verstehen und wie sie zustande kommen, muss man diesen Zustand wiederherstellen, denn das, was von damals übrig geblieben ist, ist nicht mehr aufzufinden. Das heißt, die stellen das wieder her. Und nachdem dazu und Zustände erzeugt werden müssen, die natürlich das menschliche Verständnis bei weitem überschreiten, wird es natürlich mit massiver Unterstützung von Datenerfassungsgeräten, also Computern, ausgelesen und am Ende auf zweierlei Oberflächen visualisiert, einmal durch Zahlen rein, aber am Ende dann auch durch grafische Darstellung, also durch Bilder. Und diese Bilder brauchen wir offensichtlich, um Dinge zu begreifen. Sonst würden sie diese Anstrengungen nicht unternehmen. Weil wir das nicht brauchen, machen wir keine Bilder, die machen wir das sicher nicht für uns. Sondern auch die Physiker bauen sie für sich selber. Und in dem Sinn könnte man natürlich schon behaupten, diese vier Experimente, Alice Atlas, CMS und LHCB, sind die vier größten Kameras, die es jemals gab in der Menschheitsgeschichte. Wahrscheinlich töten sie mir jetzt da, wenn ich das mal so sage. Aber am Ende kommen Bilder heraus. Die natürlich auch davon berichten, von etwas, was man nicht sehen kann. Also die machen auch etwas, was unbegreifbar ist oder unsichtbar ist, sichtbar. Weil würde man diese Röhre, wo diese zwei Teilchenstrahlen aufeinander zurasen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufmachen, sehen wir gesagt, nichts drin, nichts. Es würde auch kein Radargerät, nichts. Also nichts kann diesen Strahlenlauf erfassen. Also man muss wissen, dass er da ist. Man muss auch den Wissenschaftlern vertrauen, dass sie das wirklich tun. Vielleicht machen die dort nur Computerspiele, aber
unter Visualisierung
dann irgendwas. Wäre natürlich einer der ärgsten Betrüge, die es je gab. Aber es ist, glaube ich, so solche ähnlichen Überlegungen gab es in Bezug auf die Mondlandung, die nicht irgendwo in einer Wüste in Arizona abgefahren worden ist.
Der Schatten.
Es ist schon faszinierend, also es ist absolut faszinierend, dass man das in Bilder gleiten kann. Und das, was wir da im Buch versammeln, die Bilder von Peter Ginter, die sind ja nur ein Versuch über im Prinzip Hardware-Fotografie, allegorisch die Dimension dessen, was da passiert, zu begreifen. Weil die Hardware natürlich auch derartig dramatisch eindrucksvoll ist und einfach über die Dimension und die Größe, die dazu notwendig ist, dieses Volumen, das dazu notwendig ist, diese Kraftanstrengung, die sichtbar wird, also die materialisiert in diesen Gerätschaften, die verweist natürlich im Sinn von einer für uns die Vorstellung unterstützendes Kürzel auf die Dimension des Ereignisses selbst. Und das Ereignis selbst ist dann zwar Streuen, die so dick sind wie ein menschliches Haar, die fesseln irgendwie aufeinander zu und hängen.
Passiert was.
Ununterbrochen, weiß ich wie viel, zigtausend Kollisionen pro Sekunde oder Millionen Kollisionen pro Sekunde.
Also wirklich unvorstellbare Mengen.
Es ist unvorstellbar, ja. Es ist unvorstellbar. Also ich habe einmal die Ehre gehabt, diesen Ring, der 27 Kilometer lang mit dem Radl abzufahren. Und natürlich sind wir ein bisschen stehen geblieben, aber selbst wenn wir durchgeradelt wären, für 27 Kilometer braucht man Stunden. Ne? Und der Strahl, der währenddessen da drinnen herumfetzt, der durchmisst diese 27 Kilometer in einer Sekunde über 11.000 Mal. Das ist schon ziemlich flott. Ne? 11.000 Mal, also die berühmten 330.000 nicht Stundenkilometer, sondern Sekundenkilometer. Ne? Das ist schon ganz schön weit, 330.000, ne?
Das
In
ist
der
schon
Sekunde.
ein bisschen ein Meter.
Und dass man das auf der Welt erzeugen kann, ist natürlich alleine schon eine geile Vorstellung. Dazu hat man natürlich Dinge erfinden müssen als Voraussetzung dazu. Wie kann man unter den absoluten Nullpunkt kommen, von unten, ich glaube 271,3 oder 6 oder 276,1, ich weiß es nicht.
271.
Jedenfalls in der Dimension und, den mussten, und die mussten, um diese Supraleitfähigkeit dieses Strahles zu ermöglichen, diese Temperatur so, glaube ich, geringfügig unterschreiten, ist dadurch die kälteste Stelle im Universum, befindet sich im Genf. Und 100 Meter unter der Erde. Nicht irgendwo da draußen, wie man meinen könnte, sondern in Genf. Unter der Erde. Es ist einfach eine faszinierende Welt, die einem da entgegentritt.